HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Ursprünglich war die Idee, einfach die Lebensmittel zu retten, dass sie nicht weggeworfen werden.
Der Grundgedanke von Foodsharing ist ein sehr positiver und so wenig wie möglich Lebensmittel wegzuwerfen und sie, bevor wir sie wegwerfen, lieber verschenken.
Hier sind ganz viele Burger und Obst. Hier haben wir noch Reibekuchen, das ist ganz cool. Und es gab auch SZ-Schnitten.
Wenn ich jetzt den Zaun irgendwie beschädige, dann sehe ich das als Straftat. Aber einen Warenwert von 0 Cent aus den Mülltonnen zu entnehmen und vielleicht sogar die Entsorgungskosten senken.
Wir sind der Überzeugung, dass es gar nicht passieren darf, dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden können.
Ich finde das super. Wenn wir schon eine Überproduktion von Lebensmitteln haben, dann ist es ja auch wichtig, dass sie am Verbraucher ankommt.
Ich finde, eine gute alte Einkaufsliste hilft doch schon.
Warum soll das nicht legal sein, sich die guten Lebensmittel zu holen und sie zu verspeisen? Ist doch besser, als wenn sie im Mülleimer landen.
Zwei junge Frauen haben am Freitag mit großer Anteilnahme vieler Unterstützer und Kundgebung in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Sie waren verurteilt worden oder sie sind verurteilt worden, weil sie beim sogenannten Containern erwischt wurden. Sie hatten noch brauchbare Lebensmittel aus dem Abfall eines bayerischen Supermarktes gefischt. Das ist nach derzeitigem Recht strafbar, denn der Müll gehört dem, der ihn weggeworfen hat. Das derzeitige Recht passt allerdings nicht mehr in die Zeit, sagen die beiden verurteilten Studentinnen. Denn es ist nicht verboten, Lebensmittel zu Abfall zu erklären, aber es ist verboten, die weggeworfenen Lebensmittel aus dem Müll zu retten. Umgekehrt wäre es sicher sinnvoller und so würde es auch dem Rechtsempfinden der meisten Menschen eher entsprechen. Rund 85 Kilogramm Nahrungsmittel pro Kopf und Jahr werfen wir in Deutschland weg. Das sind fast 13 Millionen Tonnen. Fast die Hälfte davon stammen allerdings aus den Privathaushalten. Lebensmittel, die gar nicht erst produziert werden müssten, geschweige denn verpackt, verkauft und zubereitet. Weniger wäre, mal wieder, sehr viel mehr. Das Umdenken, das die Lebensmittelretter fordern, müsste schon deshalb weit über die Rechtsprechung und den Umgang mit den Lebensmitteln im Handel hinausgehen. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe nennt es denn auch die Bundeslandwirtschaftsministerin und ändert doch nichts an den Gesetzen. Schmeckt's noch? Abfall lecker zubereitet, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Fangen wir mit den beiden Studentinnen an, die fürs Lebensmittel retten verurteilt wurden. Bekannt geworden sind sie mit ihren Spitznamen, Caro und Franzi. Mariella Milkova stellt sie uns vor.
Wenn man einmal Containern war und sieht, wie viel gutes Essen da tatsächlich noch drin ist, finde ich das einfach sehr schade, dass die in der Tonne liegen und nicht verwertet werden.
Caro ist 27, blond, schlank und sehr groß. Sie studiert Tiermedizin an der Uni in München. Zusammen mit ihrer Freundin Franzi rettet sie schon seit langem Lebensmittel aus dem Müll.
Wir containern aus Überzeugung heraus, dass es nicht falsch ist, den Lebensmitteln einen Sinn zu geben, sondern wir sind der Überzeugung, dass es gar nicht passieren darf, dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden.
Die 26-jährige Franzi, lange rotbraune Mähne und mindestens einen Kopf kleiner als ihre Freundin, studiert Sinologie ebenfalls in München. Letzten Sommer, es war schon dunkel, steuerten sie in ihrem Wohnort Olching bei München mit ihren Fahrrädern den Müllcontainer eines Supermarktes an. Sie öffneten den Behälter mit einem Vierkantschlüssel und fischten jede Menge brauchbarer Lebensmittel heraus.
Paprika, wo dann drei Paprika in der Tüte sind und eine ist ein bisschen angedellt. Die zwei anderen sind aber noch super. Ich kann mich noch an viele Milchprodukte erinnern, so ein bisschen Käse, Joghurt, ein paar Säfte, Schokolade. Sowas.
Caro und Franzi wurden auf frischer Tat von der Polizei ertappt. Es folgten eine Anzeige wegen Diebstahls und ein Prozess vor dem Amtsgericht Fürstenfeldbruck, das die beiden jungen Frauen Ende Januar zu einer Bewährungsstrafe verurteilte. Jeweils 8 Stunden Sozialarbeit und eine Geldbuße von je 225 Euro.
Also uns war das auf keinen Fall in dem Maße bewusst, was darauf folgen würde. Und wir haben auf jeden Fall aus ethischen Gründen gehandelt und mit dem Ziel, die Lebensmittel weiter zu verteilen oder weiter zu nutzen.
Deswegen wollen sie nun vor Gericht einen Freispruch erkämpfen. Auch wenn das Containern strafrechtlich als Diebstahl behandelt wird, sie bestehen auf der guten Absicht, dass sie Lebensmittel retten wollten, die andere sowieso schon weggeworfen hätten. Man glaubt es ihnen. Sie sind keine wütenden, gewaltbereiten Aktivistinnen, sondern wirken im Gegenteil eher schüchtern und leise. Sie nennen sich aus Spaß auch die Olchis nach dem gleichnamigen Kinderbuch, das auf einer Müllkippe spielt. Containern ist kein Verbrechen, haben sie ihre Online-Petition genannt, die sie nun der Politik übergeben wollen. Caro und Franzi hoffen nun auf einen Freispruch. Die Unterstützung, die sie im letzten halben Jahr aus der Bevölkerung erfahren haben, hat ihnen Mut gemacht.
Der Supermarkt, bei dem die beiden Studentinnen von der Polizei erwischt wurden, war ein Edeka-Markt. Natürlich wollten wir mit Edeka sprechen, übrigens auch mit Aldi, Rewe und Teegut. Mit uns sprechen über das Wegwerfen von Lebensmitteln wollte aber niemand von den Supermarktketten. Aber wir haben von Aldi Süd eine interessante Rückmeldung bekommen. Da wird experimentiert mit Milchprodukten, die offenbar verschenkt werden, die eine Kennzeichnung bekommen, die heißt »Riech mich, probier mich, ich bin häufig länger gut«. Außerdem gebe Aldi täglich Lebensmittel an die Tafeln ab. Darüber reden wir später noch. Und von Edeka haben wir auch eine interessante Rückmeldung bekommen. Die geht konkret auf den Fall der beiden beim Containern erwischten Studentinnen ein. Da heißt es, der Marktleiter des Edeka-Marktes sei von der Polizei lediglich über einen Diebstahl informiert worden und habe sich der Anzeige daraufhin angeschlossen. Als er dann erfuhr, dass es um zwei Studentinnen ging, die Lebensmittel aus dem Müllcontainer geholt haben, habe er seine Anzeige sofort wieder zurückgezogen. Will sagen, wir denken schon nach über das Wegwerfen von Lebensmitteln, was allerdings auch noch nichts ändert. Am Telefon jetzt Franzi und Caro, die beiden verurteilten Containerinnen. Guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Sie sind verurteilt zu jeweils 8 Stunden gemeinnütziger Arbeit und 225 Euro Geldstrafe, wobei die Strafe auf Bewährung ausgesetzt ist. Schon deshalb sprechen wir jetzt nicht darüber, ob Sie weitermachen mit dem Retten von Lebensmitteln aus dem Abfall. Aber mit einer Sache machen Sie auf ganz sicher weiter, mit dem Beschreiten des Rechtsweges nämlich. Am Freitag, ich habe es schon gesagt, haben Sie beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingelegt. Was wollen Sie erreichen?
Mit dem Klimawandel denken wir auch, dass sich unsere Rechtsprechung wandeln darf. Und das bedeutet für uns, dass auch der Schutz der Lebensgrundlage in den Vordergrund gestellt werden darf und das Eigentum, was im Fall vom Wegwerfen von genießbaren Lebensmitteln alleine das Vernichtungsinteresse entspricht, darf hinten angestellt werden. Und das zeigt sich halt darin, dass Lebensmittel einen großen CO2-Ausstoß verursachen und einen großen Ressourcenaufwand verweisen.
Das heißt, Sie wollen, dass das Verfassungsgericht sozusagen die Rechtslage neu sortiert?
Genau. Und wir wollen natürlich wollen wir auch dabei einen Freispruch erwirken, aber nicht nur unsere eigene oder persönliche Straffreiheit ist unser Ziel, sondern vor allem auch einen Diskurs in der Gesellschaft vorantreiben, der sich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung beschäftigt.
Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, dass das Rechtsempfinden der meisten Menschen sicher völlig anders ist als die Rechtslage. Die Rechtslage ist, man darf Lebensmittel wegwerfen, man darf sie aber nicht aus dem Müll holen. Das gilt dann als Diebstahl. Die Rechtslage kann man aber schlecht mit dem Verfassungsgericht oder per Verfassungsbeschwerde ändern. Da müsste man eigentlich an die Politik gehen. Sie waren jetzt in Karlsruhe. Was ist mit Berlin?
Wir sind auch im Austausch mit einigen PolitikerInnen. Wir haben auch eine Petition gestartet, in der wir hauptsächlich zwei Forderungen stellen. Die erste Forderung ist die Entkriminalisierung des Containers per Gesetz. Und die zweite Forderung und damit viel größere Forderung ist, die Verpflichtung von Supermärkten, Lebensmittel weiterzugeben an gemeinnützige Organisationen. Und darüber hinaus müssen wir natürlich viel mehr Maßnahmen noch treffen, um auf sehr vielen Ebenen, in der Landwirtschaft, bei VerbraucherInnen und so weiter.
Also das Letzte ist ja, also der zweite Forderung sozusagen Ihrer Initiative ist ja ein komplettes Umdenken. Das heißt, wenn man sagt, die Supermärkte werden verpflichtet, Lebensmittel, die sie selber nicht mehr verkaufen können oder wollen, weiterzugeben, dann denkt man ja in unserem Rechtssystem völlig um. Das heißt, man enteignet die ja fast.
Wir sind natürlich keine Juristen und wie man das in eine Form bringen kann, das ist nochmal eine andere Sache. Aber auch zur aktuellen Rechtslage ist es tatsächlich so, dass auch Eigentum verpflichtet und wir sehen auch diese Verpflichtung gegenüber dem Schutz der Lebensgrundlage, welcher im Paragraph im Artikel 20a des Grundgesetzes auch verankert ist. Und wir denken, dass da auch einfach nochmal ein Diskurs darüber stattfinden muss, wie man sowohl dem Eigentum, aber auch dem Schutz der Lebensgrundlage Genüge tun kann. Und neben dem Supermarkt ist natürlich auch, sind auch wir Konsumenten, VerbraucherInnen gefragt, einfach, dass wir auch vielleicht den Anspruch, mit dem wir teilweise den Supermarkt betreten, auch etwas, uns da auch etwas entwöhnen und auch gerne mal bereit sind, das zu nehmen, was da ist.
Also nicht, das gibt es ja oft bei Supermärkten, zum Beispiel wenn da eine Bäckerei drin ist oder eine Bäckereikette drin ist, die dort ihren eigenen Stand hat, dass der Bäcker verpflichtet wird, bis abends spät noch frisches Brot anzubieten. Solche Sachen meinen Sie?
Ja, unter anderem. Oder dass halt frischer Salat bis kurz vor Ladenschluss vorhanden ist. Oder, da gibt es ganz viele Sachen, wo man auch aufeinander zugehen kann.
Am Telefon waren das Franzi und Caro, die beiden verurteilten Containerinnen. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen gemerkt, wo es hingehen soll. Schmeckt's noch? Abfall lecker zubereitet, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben.
Hört zu, ich will euch von einem guten Lande sagen. Dahin würde mancher auswandern, wüsste er, wo selbes läge. Aber der Weg dahin ist weit für die Jungen und für die Alten, denen es im Winter zu heiß und zu kalt im Sommer. Diese schöne Gegend heißt Schlaraffenland. Da sind die Häuser gedeckt mit Eierfladen und Türen und Wände sind von Lebzelten und die Balken von Schweinebraten. Was man bei uns für einen Dukaten kauft, kostet dort nur einen Pfennig. Um jedes Haus steht ein Zaun, der ist von Bratwürsten geflochten und von bayerischen Würsteln. Die sind teils auf dem Rost gebraten, teils frisch gesotten, je nachdem sie einer so oder so gern isst. Alle Brunnen sind voll Malvasia und andere süße Weine, auch Champagner, die rinnen einem nur so ins Maul hinein, wenn er es an die Röhren hält. Wer also gern solche Weine trinkt, der eile sich, dass er in das Schlaraffenland hineinkomme. Auf den Birken und Weiden, da wachsen die Semmeln frisch gebacken, und unter den Bäumen fließen Milchbäche. In diese fallen die Semmel hinein und weichen sich selbst ein, für die, so sie gern einbrocken. Das ist etwas für Weiber und für Kinder, für Knechte und Mägde. Holla Gretel, holla Steffel, wollt ihr nicht auswandern? Macht euch herbei zum Semmelbach und vergesst nicht, einen großen Milchlöffel mitzubringen.
Das Märchen vom Schlaraffenland aus der Volksmärchensammlung von Ludwig Bechstein. Schmeckt's noch? Abfall lecker zubereitet. Das ist unser Thema heute im Tag und natürlich geht es darum, Lebensmittel erst gar nicht zu Abfall werden zu lassen. Während die meisten Supermärkte die Lebensmittel, die das Verfallsdatum erreicht haben, kurzerhand in die Tonne kippen, woraus sie dann von den Menschen, die das nicht zulassen wollen, gerettet werden, wie eben gehört. Was ebenfalls gehört, immer noch Diebstahl ist. Während das also der Normalfall ist, haben sich einzelne Supermärkte und sogar lokale Ketten etwas einfallen lassen, um die Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Dazu gehört eine zu Edeka zählende regionale Supermarktkette aus dem Süden Baden-Württembergs, Hiebers Frische Center. Philipp Engel.
Hiebers Frische Center verschenkt bestimmte Lebensmittel, statt sie in den Müll zu schmeißen. Die Essensrettung beginnt hier morgens, wenn eine Mitarbeiterin im Kassenbereich ein spezielles Regal befüllt. Zu gut für die Tonne. Heute früh gibt es Fertigsalate, verschiedenes Obst und Brot. Lebensmittel, die sonst in den Müll müssten, weil sie zwar noch gut und essbar, aber nicht ganz frisch sind. Seit Anfang 2019 können sich Kunden hier kostenlos bedienen. Die Kunden finden das Angebot toll und greifen gerne zu.
Also ich habe es nie vorher gesehen, dass man wirklich hier Sachen einfach mitnehmen kann, die ablaufen würden.
Andere Leute sagen, ja, geniere ich mich dazu, da ranzugehen und was zu holen, was man geschenkt bekommt. Aber sehe nichts denn Böses dabei oder was Schlechtes.
Auch Schnittblumen kommen ins Zu-gut-für-die-Tonne-Regal. Alles hier ist nicht mehr verkäuflich, weil es zu alt ist oder eben nicht mehr ganz so schön aussieht. Aufgestellt hat das Regal Dieter Hieber. Der 48-Jährige hat 14 Supermärkte und ist der zweitgrößte Edeka-Händler Deutschlands. Hier in Mülheim testet er das Foodsharing-Regal. Um Lebensmittel zu retten, nimmt er auch finanzielle Verluste in Kauf.
Die Lebensmittel, die hier jemand kostenlos mitnimmt, die kauft er dann nicht mehr. Aber ich denke, das ist ein Tod, den wir sterben können. Und der Grundgedanke von Foodsharing ist ein sehr positiver. Und so wenig wie möglich Lebensmittel wegzuwerfen und sie, bevor wir sie wegwerfen, lieber verschenken, das kann ja nur richtig sein.
Auch Dieter Hiebers Supermarkt folgt der bewährten Verkaufsstrategie. Die Regale müssen immer voll frischer Waren sein. In normalen Supermärkten bedeutet das zum Beispiel, frischer Salat wird jeden Tag ausgetauscht und weggeschmissen, egal wie er aussieht. Was länger als 24 Stunden liegt, kommt in die Tonne, obwohl es noch genießbar wäre. In Hiebers Supermarkt gibt es stattdessen eine Grünbox für Haustierfutter. Dort hinein kommt alles Grüne, was länger als einen Tag liegt. So können sich zumindest noch Kaninchen und Meerschweinchen daran gütlich tun. Anderes Gemüse und auch Obst wird sonst schon bei kleinsten Mängeln weggeschmissen. Für Supermärkte ist das günstiger und weniger aufwendig, als die einzelnen Stücke auszusortieren, erklärt Dieter Hieber.
Das sind jetzt Demeter Bio-Äpfel. Die Demeter Bio-Äpfel sind nicht so schön wie die anderen. Das sind Bio-Äpfel, die sind jetzt einfach nicht diese Zuchtäpfel. Da ist jetzt eine angesteckte drinne. Jetzt die auseinanderpulen, lose zu verkaufen, ist theoretisch aufwendiger und nicht so wirtschaftlich, wie einfach zu sagen, ich schmeiß das ganze Netz weg. Und ja, finde den Fehler, das kann es ja nicht sein.
Etwa 7% des Obst- und Gemüseangebotes werden in deutschen Supermärkten deshalb jedes Jahr weggeschmissen. Dieter Hiebers Angestellte verarbeiten dieses Obst stattdessen zu Smoothies, zum Selbstabfüllen. Schmeckt gut, sind gesund und das aussortierte Obst wird noch sinnvoll verbraucht.
Foodsharing, hat der Marktleiter da eben gesagt, sei ein guter Gedanke. Eine Form von Foodsharing, also dem Teilen von Lebensmitteln, ist auch die Grundlage, die Grundidee der Tafeln. Edith Kleber, Sprecherin der Frankfurter Tafel, guten Tag.
Guten Tag.
Wie halten Sie es bei den Tafeln eigentlich mit Lebensmitteln, die knapp am Mindesthaltbarkeitsdatum oder darüber sind?
Also wir nehmen gerne noch, je nach Produkt natürlich, Fisch würde da nicht reinfallen. Und zum Beispiel Hackfleisch nicht, Bratwurst nicht. Also die ganz schnell verderblichen Produkte fallen nicht mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum zusammen. Aber zum Beispiel die ganzen Milchprodukte, Joghurt, Quark, alles, was gut kühlt gehalten wird, übernehmen wir gerne, weil wir haben ja Kühlautos. Und da unterscheiden wir uns sehr stark von Foodsharing und allen anderen. Somit haben wir natürlich auch ganz andere Kosten. Und noch eine Differenz ist ganz klar, uns geht es darum natürlich, dass Lebensmittel nicht entsorgt werden, aber dass die Lebensmittel zu bedürftigen Menschen kommen.
Ja, während Foodsharing einfach sagt, guck mal Leute, hier gibt es irgendwie einen Haufen Brot und wer möchte, der möge sich bitte abholen. Genau. Was bekommen Sie denn von den Supermärkten an Lebensmitteln? Eigentlich die ganze Palette oder ist das eingeschränkt?
Also ist schon eingeschränkt. Wir bekommen Obst und Gemüse hauptsächlich, was natürlich auch immer zu wenig ist. Aber wir bekommen natürlich auch Milchprodukte. Und da haben wir schon das Problem, dass wir oft die Produkte nicht bekommen, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Und da arbeite ich gerade zusammen mit Berlin daran, dass natürlich die Produkte gut essbar sind, wie gesagt, schon wenn sie richtig gehalten werden. Also wenn die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Mhm.
Ist das eigentlich abhängig von den jeweiligen Marktleitern oder Leiterinnen, was sie bekommen und ob sie sich überhaupt mit der Tafel einlassen oder sind das Entscheidungen der Ketten?
Das sind Entscheidungen der Zentrale, aber am Ende menschelt es wie überall. Ein Marktleiter hat natürlich da schon eine entscheidende Funktion. Also wenn er nicht pro Tafel ist, als Beispiel, dann haben wir halt verloren. Also es ist schon der Mensch zu Mensch, der hier auch eine Rolle spielt.
Und wenn er pro Tafel ist, bekommen Sie dann auch schon mal ein Lebensmittel, das er sonst in den Müll werfen würde, weil es eben das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht hat?
Naja, er muss sich natürlich an Regeln halten. Mhm. Aber wir bekommen natürlich Milchprodukte und die verteilen wir auch separat an die Tafelkunden. Zur freiwilligen Mitnahme gibt es immer eine Kiste, da sind diese Produkte drin. Und mit dem Hinweis, hier ist das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten, aber Sie können sich das gerne mitnehmen. Es ist gut essbar. Ich denke, jeder von uns hat mal irgendein Produkt in seinem Kühlschrank vergessen und das war dann eine Woche über dem Datum und es heißt doch Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Und da müssen wir uns ein bisschen mal von trennen. Also das ist wirklich eine irrige Meinung, dass man diese Produkte nicht essen kann. Es ist nur ganz wichtig, dass man sie richtig hält. Und wenn man dieses Produkt sieht und der Deckel ist bombiert, also er ist gewölbt, dann ist natürlich da etwas nicht in Ordnung. Aber alles andere ist doch essbar. Ich habe 4 Wochen über dem Datum, weil ich natürlich das jetzt probieren wollte, wunderbar Joghurt und andere Dinge essen können. Hm.
Sagen Sie nochmal zurück zum Anfang, ist das Foodsharing, also diese Weitergabe von Lebensmitteln via App, eigentlich eine Konkurrenz für die Tafeln oder merken Sie das gar nicht?
Ja.
Ist eine Konkurrenz, doch. Ja.
Ist schon ein Konkurrenzunternehmen. Ich habe versucht, da Kontakt aufzunehmen, ist mir leider nicht gelungen. Früher hatte ich den Kontakt in Frankfurt. Jetzt habe ich mich an die Zentrale gewendet, wer denn in Frankfurt zuständig ist. Vor 4 Wochen hatte ich geschrieben, noch keine Antwort, weil ich das schon wichtig halte, dass wir ein Miteinander machen. Und wir haben gerade an der Hanauer Landstraße einen neuen Alnatura-Markt. Und dann warten wir immer 3 Tage ab, bis dieser Markt sich etabliert hat. Und dann kamen wir hin und dann hieß es, ja, Foodsharing ist schon da.
Hm, okay. Noch eine Frage habe ich, das gilt jetzt für Foodsharing genauso wie für die Tafeln. Sind Sie, die Tafeln und das Foodsharing vielleicht auch das Feigenblatt für die Supermärkte, weil es dann nicht weggeworfen wird und man sich um den Umgang mit den Lebensmitteln nicht weiter Gedanken machen muss?
Also der Unterschied ist schon so, oft kommt Foodsharing auch nochmal nach uns. Wir übernehmen natürlich Lebensmittel, die wir an Menschen weitergeben können. Und Foodsharing nehme ich an, die tun dann nochmal vor Ort auch sortieren, wie wir es ja auch machen an unseren Lebensmittelausgaben. Aber die räumen alles ab. Und das ist natürlich für die Märkte auch toll, wenn sie vor Ort nichts entsorgen müssen und eine saubere Rampe haben. Und bei uns ist es so, dass wir nur das mitnehmen, was wir verteilen können. Und da ist natürlich auch nicht jeder Marktleiter ganz erfreut, weil er möchte ja eine saubere Rampe haben.
Heißt das, am Ende ist Foodsharing das Feigenblatt der Supermarktketten? Die müssen sich dann keine Gedanken mehr machen um Lebensmittelverschwendung?
Ja, aber sie sollten sich Gedanken machen. Aus dem einen Grund, weil die Foodsharing keine Kühlwagen hat. Und wenn wir da ganz streng drauf achten würden, dann müssten wir da mal überlegen.
Edith Kleber, Sprecherin der Frankfurter Tafel, recht herzlichen Dank. Schmeckt's noch? Abfall lecker zubereitet, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit dem Märchen vom Schlaraffenland.
Die Fische schwimmen in dem Schlaraffenlande obendrauf auf dem Wasser, sind auch schon gebacken oder gesotten und schwimmen ganz nah am Gestade. Wenn aber einer gar zu faul ist und ein echter Schlaraff, der darf nur rufen, pss, pss, so kommen die Fische auch heraus, aufs Land spaziert und hüpfen dem guten Schlaraffen in die Hand, dass er sich nicht zu bücken braucht. Das könnt ihr glauben, dass die Vögel dort gebraten in der Luft herumfliegen. Gänse und Truthähne, Tauben und Kapaune, Lerchen und Krammetsvögel. Und wenn es zu viel Mühe macht, die Hand danach auszustrecken, dem fliegen sie schnurstracks ins Maul hinein. Die Spanferkel geraten dort alle Jahr überaus trefflich. Sie laufen gebraten umher und jedes trägt ein Tranchiermesser im Rücken, damit, wer da will, sich ein frisches, saftiges Stück abschneiden kann. Die Käse wachsen in dem Schlaraffenlande wie die Steine, groß und klein. Die Steine selbst sind lauter Taubenkröpfe mit gefülltem oder auch kleine Fleischpastetchen. Im Winter, wenn es regnet, so regnet es lauter Honig in süßen Tropfen. Da kann einer lecken und schlecken, dass es eine Lust ist. Und wenn es schneit, so schneit es klaren Zucker. Und wenn es hagelt, so hagelt es Würfelzucker, untermischt mit Feigen, Rosinen und Mandeln. Im Schlaraffenland legen die Rosse keine Rossäpfel, sondern Eier, große ganze Körbe voll und ganze Haufen, so dass man 1000 um einen Pfennig kauft. Und das Geld kann man von den Bäumen schütteln, wie Kastanien. Jeder mag sich das Beste herunterschütteln und das Minderwerte liegen lassen.
Ist auch ein kleiner Ausflug in die, naja, sag ich mal doch, dann zum großen Teil schon vergangene Esskultur, das Märchen vom Schlaraffenland. Es wurde schon erwähnt und kommt hier nochmal ausführlich, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist einerseits der Ursprung allen Übels, also des Wegwerfens von Lebensmitteln. Da steht ein Datum drauf und danach ist das schlecht. Wir wissen wohl alle, dass das nicht so ist. Für die meisten ist das Datum dennoch irgendwie magisch. Jutta Nieswand hat sich bei Verbrauchern umgehört, wie sie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum umgehen.
Nick Ebener lebt alleine in Frankfurt. Für ihn ist das Mindesthaltbarkeitsdatum wie ein Verfallsdatum.
Wenn was abgelaufen ist, bin ich eher so ein bisschen vorsichtig und werf es eher weg, obwohl es vielleicht tatsächlich noch gut wäre. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich da ein bisschen mehr gucken muss und einfach Sachen länger benutzen müsste. Aber bisher werfe ich die tatsächlich relativ schnell weg.
Seine Schwester Nina sitzt ihm im Café gegenüber. Sie geht mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum ganz anders um, wenn das auf dem Lebensmittel erreicht oder überschritten ist.
Ich mache es meistens erstmal auf und schaue rein. Wenn ich mir dann nicht zu 100% sicher bin, dann werfe ich es weg und sonst versuche ich es und probiere es einfach und nimm's nachher.
Tatsächlich ist es auch genau das, was Andrea Schauf, Ernährungsberaterin der Verbraucherzentrale Hessen, empfiehlt.
Wenn man jetzt ein Produkt hat, auf dem das Mindesthaltbarkeitsdatum gerade erreicht ist oder auch schon um wenige Tage überschritten, dann schaut man erstmal mit allen Sinnen das Produkt an, man riecht, man sieht sich's an, sind da irgendwie schon Schimmelzeichen oder ähnliches. Zuletzt auch mal eine Probierprobe, dann merkt man, ob es noch in Ordnung ist.
Schließlich ist das Mindesthaltbarkeitsdatum eine Orientierung, sagt Andrea Schauf. Das hat der Lebensmittelhersteller festgelegt, um darzustellen, innerhalb welcher Zeit ein Lebensmittel noch den höchsten Qualitätseigenschaften entspricht. Nach diesem Datum kann es aber immer noch verzehrt werden. So macht es auch Martina Laudern aus Frankfurt. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter.
Ich kaufe selber auch Produkte, die nah am Mindesthaltbarkeitsdatum sind, nicht um Geld zu sparen, aber weil ich einfach denke, sie sind auch zu schade zum Wegwerfen. Und solange man das essen kann, dann esse ich das auch alles.
Und auch wenn statistisch gesehen mehr Männer als Frauen da skeptisch sind, so gibt es auch Männer wie Markus Haug aus Frankfurt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Sachen auch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum immer noch eine Weile, auf jeden Fall ein paar Tage konsumieren kann. Und ich schmecke das auch, wenn etwas schlecht ist und tue es dann erst dann weg.
Allerdings stößt er da bei seiner Frau auf Skepsis, erzählt er, die schneller mal ein Lebensmittel über dem Mindesthaltbarkeitsdatum wegwirft. Ähnlich geht es auch Arno Menge, wenn im Familienhaushalt Lebensmittel das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben.
Wenn ich schneller bin als meine Frau, rette ich sie noch. Weil das heißt ja mindestens haltbar und nicht schlecht ab. Und wenn die nicht wirklich vergammelt sind, dann verwende ich die auch noch.
Wenn ich schneller bin als meine Frau. Offenbar gibt es auch in Familien schon unterschiedliche Einschätzungen darüber, was das Datum auf der Lebensmittelverpackung bedeutet. Jutta Nieswand hat mit Verbrauchern darüber gesprochen, wie sie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum auf den Verpackungen umgehen. Silke Schwartau von der Verbraucherzentrale Hamburg, guten Tag.
Guten Tag.
In Deutschland muss jedes Lebensmittel ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Wieso ist das eigentlich so?
Das ist eigentlich eine Errungenschaft des Verbraucherschutzes, denn wir hatten in früheren Zeiten hatten wir gar kein Datum drauf und dann standen ganz viele Ladenhüter in den Regalen und dann schmeckt dann halt die Schokolade gar nicht mehr und Dinge waren schon schimmelig. Also das war auch keine Lösung. Ein Datum brauchen wir schon.
Jetzt gibt es in anderen Ländern andere Sitten. In Italien oder in England, da steht zum Beispiel Best Before drauf. In Italien steht das in Italienisch ähnlich drauf. Warum machen wir sowas nicht? Wäre das nicht der bessere Weg? Weil Mindesthaltbarkeitsdatum haben wir ja eben gehört, verleitet die Verbraucher zum Wegwerfen.
Das haben die Beiträge sehr gut gezeigt. Mindesthaltbar bis heißt eben nicht sofort schlecht ab. Und von daher ist dieser Begriff falsch. Wir fordern schon seit langem, dass der geändert wird. Und genau wie in England oder Italien müsste das heißen, beste Qualität bis. Und dann weiß man, aha, bis dahin, aber eben auch noch länger. Mhm. Unsere Kennzeichnung sollte unbedingt geändert werden.
Nun gibt es ja dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, das Sie eben für eine Errungenschaft des Verbraucherschutzes genannt haben. Das gibt es ja auf Lebensmitteln, die das eigentlich gar nicht bräuchten. Also eines der berühmtesten Beispiele ist der Honig. Der Honig, der als Grabbeigabe den Pharaonen mitgegeben wurde, die nach 5000 Jahren dann geöffnet wurden, da war der Honig noch genießbar. In Deutschland muss der Honig ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Was soll das?
Es gibt so ein paar Produkte, da ist das wirklich ziemlich absurd, wie Sie schon sagen, bei Honig, bei Zucker oder bei Salz.
Ja, ich habe ein Salz bei mir im Regal gefunden, das hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis 2080.
Das erleben wir wahrscheinlich gar nicht mehr, wir wissen es nicht. Nein, das sind natürlich alles Angaben, die sind völlig überflüssig, die brauchen wir nicht. Aber bei Gros der Lebensmittel brauchen wir schon ein Datum. Am liebsten wäre uns natürlich auch ein Herstellungsdatum, wenn man dann weiß man, so ist das hergestellt. Und bis dahin ist die beste Qualität, da kann man sich sicher gut dran orientieren. Aber gar kein Datum ist auch nichts.
Aber Sie würden schon sagen, es gibt auch Lebensmittel, wo gar kein Datum drauf muss. Honig, Salz, Zucker.
Bei diesen Ausnahmen, genau, die wir eben besprochen haben, da würde ich sagen, ja, aber das sind wenige Ausnahmen. Also selbst so für Nudeln braucht man irgendwann was, weil irgendwann werden die auch labbrig und schmecken nicht mehr gut.
Nun soll das Mindesthaltbarkeitsdatum die Verbraucher schützen, führt aber, was wir schon gezeigt haben, zu einer grassierenden Lebensmittelverschwendung. Gibt es eine Balance zwischen Verbraucherschutz und Lebensmittelrettung in diesem Fall?
Wir müssen hier eine Balance schaffen, die gibt es im Moment nicht, weil die Aufklärung auch immer leider noch nicht ausreicht. Es muss einfach klarer werden, das ist kein Verfallsdatum, da müsste viel mehr investiert werden, sodass sich Verbraucher dann auch nicht zu früh von den Lebensmitteln trennen und hier zur Verschwendung beitragen.
Also müsste man differenzieren, einerseits mit diesem Best Before, also am besten konsumieren vor, andererseits gibt es auch Lebensmittel mit Verfallsdatum, oder?
Es gibt welche, also wir sagen immer für die mit Mindesthaltbarkeitsdatum, wie in dem Beitrag auch schon gesagt, mit allen Sinnen prüfen, angucken, riechen, schmecken, hat sich da was verändert. Das gilt allerdings nicht zum Beispiel jetzt für Hackfleisch, da gibt es ein Verbrauchsdatum und das muss dann auf dem Tag verbraucht werden, weil diese Oberfläche sehr bakterienanfällig ist und eine Lebensmittelvergiftung, das will ja auch keiner.
Also nicht alles über einen Kamm scheren wäre dann das Fazit?
Genau, man muss es differenziert anschauen und mit großer Gelassenheit mit Lebensmitteln umgehen und die mit allen Sinnen prüfen, die schon ein Datum erreicht haben.
Mit großer Gelassenheit gehen aber die Supermärkte nicht mit den Lebensmitteln um. Die schmeißen alles, was in die Nähe des Mindesthaltbarkeitsdatums kommt, einfach auf den Müll.
Das ist ein riesiges Problem. Es gibt einige Ketten, die deklarieren das und schreiben verringerte Haltbarkeit. Das finden wir gut. Da wird dann auch der Preis reduziert. Das ist für Menschen mit kleinem Portemonnaie auch sehr hilfreich. Aber vieles wird weggeworfen und das ist natürlich sehr tragisch.
Silke Schwartau von der Verbraucherzentrale Hamburg. Vielen Dank. Und wir machen weiter mit Professor Petra Teitscheid, Wirtschaftswissenschaftlerin am Institut für nachhaltige Ernährung der Fachhochschule Münster. Guten Tag.
Ja, hallo.
Sie beschäftigen sich mit nachhaltiger Ernährung eben. Das Wegwerfen von Lebensmitteln ist das Gegenteil von nachhaltiger Ernährung. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Aber über die Kette des Wegwerfens und die Gründe dafür müssen wir reden. Fangen wir doch mal beim Produzenten an. Der Erste, der wegwirft, ist oft der Landwirt. Ganz am Anfang der Produktionskette beginnt das Wegwerfen. Warum eigentlich?
Ja, der Landwirt ist ja darauf angewiesen, dass er seine Produkte vermarkten kann. Und dann gibt es zwei Situationen, die ihn vielleicht hindern könnten. Das ist einmal, wenn aufgrund von Witterungsbedingungen die Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse nicht dem entspricht, was die Weiterverarbeiter erwarten. Und das andere ist, dass so viel Ware im Markt ist, dass man davon ausgehen kann, dass eventuell niedrigere Preise erzielt werden, als man sich wünscht. Und dann muss der Landwirt abwägen und muss überlegen, lohnt es sich für mich, überhaupt diese Ware, diese Produkte zu ernten, oder ist es nicht günstiger, sie unterzuflügen? Also das ist letztlich eine wirtschaftliche Überlegung, die dann getroffen wird und die zu dem einen oder anderen Verhalten führt.
Ich kenne das so, dass es nicht mehr untergepflügt wird, sondern in der Biogasanlage landet.
Das ist auch noch eine Möglichkeit, ja. Also entweder Biogas oder unterpflügen. Ja. Auf jeden Fall zu teuer, um es zu ernten und zu vermarkten.
In der Landwirtschaft entstehen schon über 1 Million Tonnen Lebensmittelabfälle jedes Jahr. Wären die vermeidbar, wenn man zum Teil vielleicht, also ich sag mal, zum Teil vielleicht, wenn die Abnehmer, über die haben Sie ja gerade gesprochen, der Landwirte, also die Großhändler und Supermarktketten und die Lebensmittelindustrie letztlich, die Weiterverarbeiter, anders mit der Ware umgehen würden?
Ja, also natürlich sind die Ursachen, dass die Weiterverarbeiter bestimmte Anforderungen an die Produkte stellen, insbesondere an das Aussehen, aber auch an Größe und so weiter. Und wenn eben die landwirtschaftlichen Produkte das nicht erfüllen, dann werden sie nicht abgenommen von den weiterfolgenden Stufen. Da sind natürlich Möglichkeiten drin, das zu verändern. Aber wir haben es hier mit typischen Verhaltensweisen der Überflussgesellschaft zu tun. Das heißt, Lebensmittel sind in Massen verfügbar, sie sind billig und es gibt andere Anbieter, die mir das Richtige liefern. Und insofern sind die Hürden für solche Veränderungsprozesse leider recht hoch und da bedarf es einer gewissen Geduld, um Veränderungen herbeizuführen.
Vielleicht auch Gesetzen, also Gesetzesvorlagen oder irgendwie Verboten?
Ja, das haben wir auch viel diskutiert. Also ich glaube nicht, dass man das Problem mit Verboten in den Griff bekommt, sondern das passiert ja im Moment auch, dass sich wirklich diejenigen, die in der Kette aktiv sind und auch Umweltschützer, Verbraucherschützer zusammensetzen, miteinander in Dialog kommen und wirklich Möglichkeiten überlegen, wie man die eingespielten Routinen verändern kann, wie man vielleicht neue Verwertungswege durch Zweitnutzung von Produkten und so weiter aufbauen kann. Also das ist einfach, geht es immer darum, gewohnte, gut etablierte Handlungsweisen zu verändern. Und das kennen wir selber aus dem privaten Bereich. Und glauben Sie mir, das ist in der Industrie nicht anders.
Jetzt glaube ich Ihnen tatsächlich. Der zweite große Schub an Lebensmittelabfall entsteht bei der Lebensmittelverarbeitung. 2,2 Millionen Tonnen plus 1,7 Millionen Tonnen bei der Gastronomie weggeworfen von Lebensmitteln. Vermeidbar?
Ja, muss man auch etwas differenzieren. Also wir haben es mit dieser etwas paradoxen Situation zu tun, dass zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie natürlich optimiert wird, wo es geht, weil die wollen Kosten sparen und keiner hat daran Interesse, Abfälle zu produzieren. Trotz und alledem haben bestimmte Maschinenanforderungen, bestimmte Hygieneanforderungen und so weiter haben Auswirkungen darauf, dass dann doch etwas überbleibt. Es gibt einen gut etablierten Markt dafür, das ist nämlich der Tierfuttermarkt, sodass das Gefühl dafür, dass hier Lebensmittel, also Mittel, um zu leben, weggeworfen werden, eigentlich kaum entsteht, sondern dass es gibt einen gut organisierten Prozess bis hin dann zur Biogasanlage am Ende.
Das heißt, da steht so ein Wort dafür, Refood. Ja, also es gibt eine Firma, die heißt Refood, die bei der Gastronomie, das kann man hier auch, können wir auch sehen, bei der Kantine des Hessischen Rundfunks täglich vorfahren und die Reste abholen. Was wird daraus? Schweinefutter letztlich?
Ja, da wird, also Biogas oder Tierfutter, das hängt davon ab, weil ja bestimmte tierische Lebensmittel dürfen ja überhaupt nicht in dem Food sein. Insofern muss man da genauer hingucken. Aber vielleicht nochmal das Thema Lebensmittelwirtschaft. Wie gesagt, ist ein Bereich. Etwas anders verhält es sich im Bereich der Gastronomie und Außerhausverpflegung. Hier sind auch verschiedene Gewohnheiten. Also denken Sie zum Beispiel an Buffets, wo das Auge mit ist, wo man möglichst viel rausstellt, wo viele Produkte stehen.
Dass sich der Tisch biegen muss,
Desto mehr wird vielleicht am Ende weggeworfen. Da ist ein Umdenken eingetreten, aber trotzdem passieren auch solche Dinge noch. Auch die Frage, wie viel Essen muss denn auf dem Teller sein? Vielleicht essen Erwachsene mehr als Kindergartenkinder. Also auch da kann man durch Feinjustieren und Bewusstmachen der Problematik schon eine ganze Menge erreichen.
Diese Außerhausverpflegung ist, das habe ich auch vor kurzem erst gelernt, eigentlich ein weit größerer Sektor als der Verbrauch von Lebensmitteln bei den Verbrauchern zu Hause. Es wird heute mehr außerhalb gegessen und deshalb ist das eigentlich ein riesiges Problem, wenn da weggeworfen wird.
Richtig, das ist ein riesiges Problem. Also die Anteile sind ungefähr gleich groß. Der Außerhausmarkt wächst aber deutlich. Und wir machen die Feststellung, dass immer dann, wenn die Betriebe anfangen, sich darüber Gedanken zu machen und sich des Problems bewusst zu werden, dann fällt ihnen auch sofort eine ganze Menge ein, wie sie das verändern können. Hängt natürlich immer ab von der Art des Betriebs. Also je niedrigpreisig, je höher der Druck, desto größer die Gefahr, dass dann Lebensmittel auch weggeworfen werden, weil man muss sich klar machen, der Anteil der Rohwaren an den Gesamtkosten eines Essens beträgt unter 5%, nein, oder zwischen 5 und 10%.
Das heißt, da kann der Kostendruck eigentlich nicht herkommen.
Ja, also die Lohnkosten zum Beispiel sind wesentlich höher und insofern ist auch da wieder genau wie beim Landwirt die Entscheidung, mache ich da jetzt noch was mit oder tun wir es weg, weil einfach die eingesetzten Lohnkosten wieder unter Umständen höher sind als die eingesparten Lebensmittelkosten.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Lebensmittel eigentlich zu preiswert, zu billig produziert werden.
Wohl wahr.
Am Ende kommt der Handel, der derzeit ganz groß in der Diskussion ist, aber eigentlich nur mit etwas mehr als 500.000 Tonnen dabei ist beim Wegwerfen. Und dann ganz groß die Endverbraucher selbst. Wir alle, über 40% der weggeworfenen Lebensmittel landen im Hausmüll oder in der Biotonne der Haushalte. Woran liegt das große Wegwerfen bei den Verbrauchern Ihrer Ansicht nach?
Bei den Verbrauchern haben wir verschiedene Ursachen, die mit unserem modernen Lebensstil zu tun haben. Also wir haben mal eine Untersuchung gemacht, also da kommt vergessen, dann schlecht geworden, falsch gelagert, schlecht geworden, war nicht lecker, zu viel Portionen gekocht, keine Idee mehr außer Wegwerfen. Also das ist ein ganz, ganz buntes Bild. Hungrig eingekauft, habe eigentlich genug zu essen, will jetzt eine Diät machen. Also so eine ganz vielfältige Geschichte. Was man merkt, ist, dass einfach unsere recht unstrukturierten Tagesabläufe mit entzerrten Mahlzeiten, mit flexiblen Zeitplänen und so weiter dazu führen, dass dann am Ende das, was eingekauft wurde, nicht mehr genutzt wird.
Also der Alltagsstress wird letztlich an den Lebensmitteln ausgelassen.
Ja, also man kauft das ein und dann ergibt sich was anderes. Dann geht man mit Freunden essen und dann schmoren die Dinge im Kühlschrank vor sich hin. Und wenn dann sieht das frische Gemüse gammelig aus und irgendwo steht dann das MHD drauf und dann hat man auch eine Legitimation, es wegzuwerfen. Das ist so banal. Ich habe ja anfangs gesagt, es ist ein Thema der Überflussgesellschaft und das zeigt sich da ganz deutlich.
Und wenn die Überflussgesellschaft ins Nachdenken kommt über den Überfluss, über das Wegwerfen, ändert sich dann was? Also gibt es Ideen, wie man das ändern könnte?
Ja, es gibt viele Ideen. Also ich gehe nochmal auf den Stufe zurück. Zum Beispiel im Handel haben wir ja auch das Problem, dass die Obst- und Gemüsemengen übrig bleiben und dass dann was weggeworfen wird. Und einige Handelsunternehmen fangen jetzt an und machen da Salate oder etwas raus und bieten Mittagsangebote an oder also Fertigprodukte, die man dann essen kann. Und dann kann man diese Dinge ja noch verwerten. Auf der Haushaltsebene kann man die klassischen Ratschläge geben, also wenig einkaufen, geplant einkaufen, kochen üben, mit Freunden kochen und so weiter, die natürlich auch zu Verringerungen führen könnten. Es bleibt aber der Punkt, dass einfach Menschen aufgrund ihrer entzerrten Tagesabläufe und auch der Familiensituation, wo ganz unterschiedliche Abläufe sind, in eine Situation kommen, dass sie nicht mehr regelmäßig kochen, nicht mehr regelmäßig am Tisch sitzen. Da hat sich unsere Gesellschaft verändert und die Lebensmittelabfälle sind eine Folge davon.
Da müssen wir ein bisschen dran drehen noch. Das machen wir nachher noch mit einem Spitzenkoch. Professor Petra Teitscheid, Wirtschaftswissenschaftlerin im Institut für nachhaltige Ernährung der Fachhochschule Münster. Vielen Dank. Schmeckt's noch? Abfall lecker zubereitet, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt unser letztes Zitat aus dem Märchen vom Schlaraffenland.
Auch viel und mancherlei Kurzweil gibt es in dem Schlaraffenlande. Wer hierzulande gar kein Glück hat, der hat es dort im Spiel und Lustschießen, wie im Gesellenstechen. Auch für die Schlafsäcke und Schlafpelze, die hier von ihrer Faulheit arm werden, dass sie bankrott machen und betteln gehen müssen, ist jedes Land vortrefflich. Jede Stunde Schlafens bringt dort einen Gulden ein und jedes Mal gähnen einen Doppeltaler. Wer im Spiel verliert, dem fällt sein Geld wieder in die Tasche. Die Trinker haben den besten Wein umsonst und von jedem Trunk und Schluck 3 Batzen Lohn, sowohl Frauen als Männer. Wer die Leute am besten necken und aufziehen kann, bekommt jeweils einen Gulden. Keiner darf etwas umsonst tun und wer die größte Lüge macht, der hat allemal eine Krone dafür. Nun wisst ihr des Schlaraffenlandes Art und Eigenschaft. Wer sich also auftun und dorthin eine Reise machen will, aber den Weg nicht weiß, der frage einen Blinden. Aber auch ein Stummer ist gut dazu, denn der sagt ihm gewiss keinen falschen Weg. Um das ganze Land herum ist aber eine berghohe Mauer von Reisbrei. Wer hinein oder heraus will, muss sich da erst über Zwerg durchfressen.
Das Märchen vom Schlaraffenland. Schmeckt's noch? Abfall lecker zubereitet, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt gehen wir mal mit Carsten Gohlke über den Markt und denken ein bisschen über Lebensmittel nach und über Verpackungseinheiten.
Bäcker, Metzger, Gemüsehändler. So wie an jedem Freitag haben auch diesmal all die Anbieter frischer Lebensmittel auf dem Wochenmarkt in Wielheiden ihre Stände dicht gedrängt platziert. Dazwischen immer wieder einzelne kleine Tische, an denen selbstgemachtes oder selbstproduziertes aus Gärten der Nachbarschaft angeboten wird. Ich bin gemeinsam mit Ernährungsexpertin Anja Later auf den Markt gekommen und erfreue mich gleich am Stand von Waltraud Weide an den vielen Brotaufstrichen in den 200-Gramm-Gläsern.
200 Gramm in dem Glas ist ja nicht viel, ne?
Ich habe immer so das Gefühl, dass die Packungseinheiten viel zu groß sind für so einen Ein- oder Zwei-Familien-Haushalt.
Sie können ja auch den Rest Marmelade in Joghurt machen, Joghurt ohne Geschmack oder in Quark und so alles, ne?
Das heißt ein bisschen umdenken,
nicht nur als Marmelade aufs Brötchen.
Was bedeutet eigentlich Wertschätzen von Produkten in der heutigen Zeit? Noch vor 70 Jahren galt nach dem Krieg Hauptsache satt und Hauptsache viel. Doch ist genau das heute noch zeitgemäß? Die Ernährungsspezialistin Anja Later dazu.
Ich finde, eine gute alte Einkaufsliste hilft doch schon. Oder man guckt mal sich schöne Rezepte aus und dann guckt man mal, was man so braucht und lässt sich von der bunten Vielfalt inspirieren.
Dichtes Gedränge herrscht am Obst- und Gemüsestand von Frank Krug. Hier liegen Äpfel, die aussehen wie gemalt. Gleich daneben Pflaumen und Tomaten, wie aus einem Hochglanz-Werbeprospekt. Doch ist das wirklich die Realität? Wo sind all die Früchte, die mit leichten Blessuren oder Pigmentstörungen gewachsen sind, so wie ich sie aus meinem eigenen Garten kenne? Frank Krug, der Standbetreiber.
Die Leute wollen dann schon für das Geld eine gute Qualität haben.
Dann zeigt er mir aber auch Äpfel aus der Region, aus Trendelburg. Vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so schön, aber dafür mega lecker und bei den Kunden sehr beliebt.
Das sind so richtige Gartenäpfel noch von früher. Alte Sorten, die Leute kennen, das wollen die Leute essen.
Beim Metzger Hildebrand mit seinem Stand stehen die Kunden ebenfalls Schlange. Wurstspezialität aus eigener Produktion, vom eigenen Hof. Ich beobachte die Einkaufenden und bin positiv überrascht. Hier wird gezielt gekauft, in kleineren Einheiten, Scheibchen oder grammweise, wie mir eine Kundin stolz verrät.
Ja, also ich überlege mir schon vorher genau, was ich einkaufen möchte. Wir sind zweit und dann wird halt eingekauft, so eingekauft, dass man halt nichts wegschmeißen muss.
Es wird so eingekauft, dass man halt nichts wegschmeißen muss. Ja, das geht auf dem Markt. Aber wie viele Leute gehen überhaupt noch auf den Markt einkaufen? Es werden weniger. Gerade habe ich einen Marktverkäufer erzählen hören, dass er zu einer aussterbenden Spezies gehören würde. Dino Schmidt, Bio-Spitzenkoch und Gastronomieberater aus Pfalzheim-Hessberg. Guten Tag.
Wunderschönen Abend.
Wir haben Sie gefunden über eine Webseite, auf der Sie mit vielen Kollegen zusammen gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln Front machen. Zu gut für die Tonne heißt die Aktion. Ich habe gerade die Zahl genannt. Über 40% der weggeworfenen Lebensmittel gehen auf das Konto der Endverbraucherin, also auf die Haushalte. Was setzen Sie dagegen?
Ja, letztendlich Aufklärung. Also es ist wirklich so, wie auch in der Gastronomie, Planung ist so die halbe Miete. Das heißt, wenn man sich seine Woche oder gerade auch die freien Tage genau plant, mal aufschreibt, dass man einen Monat wirklich durchzieht, wird man merken, man kauft weniger, man kauft gezielt. Das spart nicht nur im Geldbeutel, sondern letztendlich ist es wirklich so, man wirft auch weniger weg.
Weil man dann das Essen plant?
Genau, richtig. Wenn man wirklich das Essen plant, was man wirklich essen will, dann wirft man weitaus weniger weg. Weil es ist ja so, man geht im Prinzip in den Supermarkt, man geht auf den Wochenmarkt, man sieht das, man sieht dies, man greift dazu und dann neigt man einfach dazu, natürlich auch viel zu viel zu kaufen, was man eigentlich gar nicht braucht.
Wenn man mit Hunger einkaufen geht, zumal, oder?
Ja, das kennt jeder, aber es machen doch einfach immer noch viel zu viele. Ja.
Also meine Großmutter hatte immer einen Plan, was entstehen sollte aus den Lebensmitteln, wenn etwas übrig bleibt. Also sie hatte das, was übrig bleibt, eigentlich schon mitgeplant. Es gibt ein altes, von mir sehr gepflegtes Kochbuch, Frau Davidis Kochbuch aus dem 19. Jahrhundert. Kann man noch nachlesen, wie man einen Haushalt plant, wie man eine Woche durchplant. Das würden Sie vorschlagen, das soll man wieder lernen, ja?
Also das auf jeden Fall. Und ich meine, letztendlich früher gab es, glaube ich, auch keine Hähnchenbrust abgepackt zu kaufen oder generell, sondern da gab es das ganze Huhn.
Und hier stimmt, muss man irgendwas mit anfangen.
Genau, die Wertschätzung. Was mache ich mit dem ganzen Huhn? Ich habe die Flügel, ich habe die Keule, die Brust, die kennt jeder. Was mache ich mit den Knochen? Auch davon kann ich eine super Brühe machen. Und dann, denke ich mal, steigt auch die Kreativität. Dann setzt man sich mit den Sachen auseinander und wird, denke ich mal, auch Rezepte finden, an die man so vielleicht gar nicht gedacht hat.
Also das Huhn hat zwei Brüste, ein Essen. Das Huhn hat zwei Schenkel, ein Essen. Dann hat man die Karkasse-Suppe, drei Essen. Dann kann man noch Frikassee draus machen, vier Essen. So meinen Sie?
Genau, richtig. Im Endeffekt, ja, genau so.
Ich habe vorhin in der Redaktion mal so einen kleinen Test gemacht und habe gefragt, wie lange ist eigentlich ein Ei haltbar ohne Kühlung? Antwort, großes Fragezeichen über den Stirnen. Der Koch weiß es natürlich, 21 Tage, nämlich bis das Küken schlüpfen würde, wenn es denn eins geben würde. Ist das Wissen verloren gegangen über diese ganzen Kleinigkeiten?
Also schon. Ich kann selber auch nicht nachvollziehen, warum es in vielen Köpfen immer noch so drin ist, das Mindesthaltbarkeitsdatum und dann am nächsten Tag weiß der Joghurt, ab morgen bin ich schlecht. Das weiß er natürlich nicht. Also das heißt, es gibt eben den Menschen nicht nur einen Verstand, sondern auch einen Geruchssinn. Es gibt eine Zunge, man kann schmecken, man kann probieren. Und der Körper warnt einen schon davor, was eben dann vielleicht doch nicht mehr gut ist. Aber es ist einfach so, es kommt natürlich auf die Lagerung drauf an. Hier ist es zum Beispiel so, wenn ich gewisse Sachen, gerade frische Produkte, mal 1-2 Grad kälter lager, dafür gibt es ja auch diese 0-Grad-Zone in den Kühlschränken, das sind locker mal 1, 2, 3, 4 Tage, wo das selbe Produkt einfach auch länger hält. Mhm. Also das sind eben solche Kleinigkeiten, ja.
Das heißt, aber andersrum, wir haben jetzt ja die Szenerie eben gehabt, wir gehen über den Markt, ja, dann kann ich scheibchenweise einkaufen, ich kriege eben so viel, wie ich brauche. Die meisten Lebensmittel kaufen die Menschen aber nicht mehr lose auf dem Markt oder beim handwerklich arbeitenden Metzger, Bäcker oder beim kleinen Einzelhändler. Die sind vorher verpackt. Ist die Verpackungsgröße auch ein Grund fürs Wegwerfen, die Verpackungseinheit?
Also letztendlich immer in Verbindung dann mit irgendwelchen Angeboten oder vermeintlichen Angeboten, auf jeden Fall. Also auch eine vierköpfige Familie schafft nicht immer diese komplette Ausschnitt-Wurstplatte. Und dann ist einfach die Frage, was mache ich mit den Resten? Viele schmeißen sie weg oder noch deutlicher wird es beim Brot. Wie oft wird ein ganzes Brot eingekauft und dann fliegt dann doch das halbe Brot immer noch weg oder auch die Brötchen. Dann kann man einfach wahnsinnig viel noch machen.
Zum Beispiel, was machen Sie für Vorschläge auch auf Ihrer Website zu Gut für die Tonne?
Also zu Gut für die Tonne ist ja eine Kampagne vom Bundesministerium und es zielt im Prinzip genau davon ab. Das heißt, ich habe irgendein Produkt zu Hause, was nicht mehr so toll aussieht, was ich aber irgendwie noch verarbeiten kann und möchte. Und dann kann ich mir im Prinzip in die App Rezepte dazu aussuchen. Das heißt, ich gebe zum Beispiel, ich habe ein bisschen verschrumpelte Möhren, ich gebe Möhren ein und dann bekomme ich eben Vorschläge von Rezepten mit Möhren.
Und dann kann ich diese Möhren verarbeiten.
Ja, genau.
Die sehen jetzt vielleicht nicht mehr so schön aus. Sie sind Koch, Sie machen Bio-Küche. Sie beraten in der Gastronomie auch Bio. Ist es nicht eigentlich egal, wie die Möhren aussehen, wenn ich die nicht gerade kaufen will, sondern wenn ich die verarbeite? Was macht der Bio-Koch in der Küche? Der guckt doch nicht darauf, wie die Möhren aussehen, oder? Der braucht eine Möhre, die gut schmeckt.
Also letztendlich ja, im Handel, man sieht es, eine Möhre sieht genauso aus wie die andere und die wurde natürlich aufs Aussehen gezüchtet und eben nicht auf den Geschmack. Den Vorteil hat man natürlich auch gerade dann, wenn man vielleicht auch einen Bauern kennt. Und natürlich gibt es da auch krumme Möhren. Und da gibt es auch Möhren, die mag man nicht schälen, weil das ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Dann nehme ich die aber eben für Brühen oder für Suppen oder. Also auch die müssen nicht irgendwo weggeschmissen werden. Und ja, man geht natürlich mit den Produkten ganz, ganz anders um. Und versucht sie natürlich dann auch eben auszuschöpfen. Also auch mit der Möhrenschale, die muss ich nicht einfach wegschmeißen. Auch die kann ich eben noch in die Brühe mit reingeben, weil auch da ist noch Geschmack dahinter.
Hat eine Bio-Küche in der Gastronomie weniger Abfall als eine konventionelle? Kann man sowas sagen?
Also so pauschal würde ich das natürlich nicht sagen. Also ich glaube natürlich auch, gerade im konventionellen Bereich, gibt es natürlich auch viele, die auf die Produkte achten und auch die hier die Wertschöpfung wirklich ausschöpfen. Also das ohne Frage. Ich glaube einfach, dass da das Bewusstsein eben auch ein bisschen anders ist. Und das eine oder andere ist in diesem Bereich auch einfach teurer. Beziehungsweise ist einfach sein Geld wert. Und dann geht man natürlich auch mit den anderen Produkten um. Also es ist, glaube ich, so, wenn ich, weiß nicht, mit einem Porsche gehe ich vielleicht anders um als mit einem Golf oder was auch immer. Also diese Wertigkeit auch zu den Lebensmitteln, die ist, denke ich mal, im Bio-Bereich schon ein Stück weit größer, weil es einfach natürlich viel, viel mehr auch links und rechts gibt, mit denen sich die Menschen dann letztendlich hier auch beschäftigen.
Tino Schmidt, Bio-Spitzenkoch und Gastronomiebereiter aus Pfalzheim-Hessberg. Vielen Dank. Das war der Tag mit dem Thema Schmeckt's noch? Abfall lecker zubereitet. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns natürlich wie immer nachhören. In der ARD-Audio-App, dort sind wir der Tag, das Original von HR2 Kultur oder bei HR2 Kultur direkt auf unserer Website. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schön.